Ich will deswegen zunächst ein, mit der gleichen Ehrlichkeit und ohne zu schleimen, ein Kompliment zurückgeben. Ich kenne gewiss nicht alle Bücher von Stefan, aber das zum Antisemitismus der AfD, das zur AfD und der sozialen Frage und das mit Katrin Birner gemeinsam verfasste, die modernen Wanderarbeiter, die drei kenne ich gut und aus dem FF und sind auch konspektiert. Und ich glaube, das entscheidende Qualitätsmerkmal zum Beispiel dieses letzten Buches und deswegen gerade immer wieder zu Lektüre zu empfehlen für Menschen, zu denen ich ein bisschen auch gehöre, die sich der Ideologiekritik verpflichtet fühlen, ist gleichzeitig der dokumentarische Teil dessen, was man die Hölle der Gesellschaft im Überfluss, also Bestandteil der Normalität, nennen muss. Und das Wort Normalität auszusprechen, ohne an diese Wanderarbeiter in der Fleischindustrie, in der Logistik, in der Pflege, in der Bauwirtschaft gleichzeitig zu denken, ist schon sozusagen der große Zuckerguss oder die große beschönigende Falle, durch die der Begriff der Normalität, der ja assoziiert werden soll mit, dann können wir wieder Restaurants besuchen und feiern und sowas Schreckliches wie Weihnachten begehen und so machen, schon Zerstörung erfährt. Diese Normalität wird geschildert von Katrin und Stefan eben nicht als Staatsversagen, sondern das gesamte Vorwort handelt davon, dass es sich hier um ein planmäßiges Vorgehen zur Befriedigung wohlstandschauvinistischer Momente in unserer Gesellschaft, aber zum Beispiel in der Fleischindustrie auch durch die Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit, um Vorteile in der Weltmarktkonkurrenz handelt. Und ich glaube, so ein Buch lesen, außer dass man dadurch von einer bestimmten überdrehten Feindziseliertheit von Ideologiekritik Abstand nimmt und mit der sozialen Wirklichkeit sich konfrontiert, ist, glaube ich, darüber hinaus eben wunderbar bebildert an der Finanzkontrolle, dem Kapitel, dass der deutsche Staat diese Lage der Wanderarbeiter bewusst produziert. Und jeder Vorwurf, er würde da etwas übersehen oder versagt haben oder nicht aufgepasst haben oder nicht genug geguckt haben, ob die Wohnverhältnisse auch in Ordnung sind, birgt selbst schon die staatsbeschönigende Lüge. Ich glaube, nach so einer Lektüre deines Buches kann man mit ein paar Sachen abschließen. Also nicht, dass es dafür deines Buches bedürft ist, aber ein drittes Mal, sagen wir mal, abschließen. Und ich hau das jetzt holzschnittartig raus. Erstens, diese elende Behauptung, der Menschheit oder der Gesellschaft gehe die Arbeit aus, basiert immer auf dem demonstrativen Übersehen, wie viel körperliche Arbeit, wie viel Arbeit, die vor dem Rentenalter zum Verschleiß führt, in dieser Gesellschaft nahezu konstant und eben nicht im Sinken begriffen vorhanden ist. Und zweitens, wer so etwas liest, darf einen Begriff, glaube ich, nie wieder in den Mund nehmen. Es gäbe einen Prozess oder unter den Bedingungen der Kapitalherrschaft die Möglichkeit der Humanisierung der Arbeit. Es gibt keine Humanisierung der Arbeit unter dem Diktat der Produktivität und Effizienz in der Produktion. Ich weiß, in wie vielen gewerkschaftlichen Resolutionen dieses Ziel seit ungefähr kurz vor meiner Geburt, also seit nunmehr gut 70 Jahren, apostrophiert wird, aber es ist eine Unmöglichkeit. Damit bin ich schon eigentlich ein bisschen bei der Staatsfunktion und dem. Ich will zunächst noch mal sagen, lass uns festhalten, in dieser Pandemie hat der Staat nicht versagt. Dieses Nicht-Versagt bedeutet, dass man überhaupt sich abgrenzt von all dem Blödsinn des sogenannten investigativen und noch törichteren Journalismus. Denn der Begriff des Nicht-Versagen heißt, sich zunächst zu vergegenwärtigen, was das wichtigste und zugleich abstrakteste Kriterium Funktionsweise des Staates in der bürgerlichen Gesellschaft, seine Aufgabe, sein Daseinszweck und zugleich Fundament und Voraussetzung seiner Finanzierung ist, das Gelingen der Kapitalakkumulation eben, wozu vieles gehört, etwa die Infrastruktur oder die Subventionierung von zukunftsträchtigen und nicht allgemein von aller Industrie. Wir wissen ja, dass ganz unabhängig vom linken Denken eine große Sorge in den Spitzen von Wirtschaft und Staat besteht, dass durch die Außerkraftsetzung des Insolvenzrechts sowieso totes, sowieso nicht überlebensfähiges Kapital künstlich am Leben gehalten wird. Ich glaube, die Schätzungen gehen im Moment zwischen 5.000 und 6.000 sogenannte Zombie-Unternehmen, die nur noch vegetieren wegen der, und auch subventioniert werden vorübergehend natürlich, durch die Außerkraftsetzung des Insolvenzrechts. Das sind tatsächlich faule Kosten. Die könnten sinnvoller in der Kapitalakkumulation eingesetzt werden. Und das ist ein reales Problem. Und das ist nicht eine Frage, dass Herr Altmaier zu viele bürokratische Hürden hat entstehen lassen, sondern das ist das Problem, dass der Staat aufpassen muss, das ohnehin Untergehende nicht zu subventionieren. Denn diese Subventionierung ist immer, politökonomisch gesprochen, Abzug vom Gesamtprofit. Wenn das stimmt, haben wir auch gleichzeitig einen Einblick, dass selbstverständlich verschoben hinter die Bundestagswahl so etwas wie der Zusammenbruch von 5.000, 6.000 Unternehmen unterschiedlicher Größe ins Werk steht. Und das ist also keine ökonomische Krise ohne Opfer für die unteren Schichten der Gesellschaft gibt und das lediglich umkämpft ist, wie massiv diese Opfer ausfallen. Sektoren von Dienstleistungen und Industrie, aber auch ausreichende Masse an wahrer Arbeitskraft, also Humankapital zu organisieren, ist eine der vornehmsten Aufgaben des Staates in der Krise. Und Stephans Buch berichtet ja von einigen Sektoren. Die Pandemie hat insgesamt keinen Mangel an wahrer Arbeitskraft erzeugt. Diesen gibt es nicht. Wenn nicht produktive sterben oder überwiegend nicht produktive sterben, ist das gerade kein Ereignis des Abzugs vom Gesamtprofit des Kapitals, sondern im Gegenteil, bei alten oder langfristig erkrankten, nicht reparierbaren, wie man so sagt, für das Wirtschaftsgeschehen, handelt es sich um Menschen, die Wert verzehren, ohne Mehrwert zu schaffen. Und die objektiv durch ihren Tod dem großen Getriebe dienlich sind. Dies ist der Hintergrund, der nicht immer mit ausgesprochen werden kann. In all den Debatten, lasst die Alten sterben, in all den Debatten der vorbildlichen Alten, die noch aus der Aufbewahranstalt vor ihrem Tod zu Protokoll geben, ich fürchte Corona nicht, ich habe mein Leben gelebt, in all den Semitriage- und Euthanasie-Debatten, in denen alte Menschen nochmal sagen, sie wollen der Gesellschaft und ihren Kindern und Enkeln nicht zur Last fallen und so etwas. Das ist etwas, was weit über diese Pandemie hinaus zukünftige Wirkung erzielen wird. Weit darüber hinaus. Und ich will nur nebenbei noch mal erwähnen, von den jetzt 95.000 Toten sind weniger als die Hälfte im Krankenhaus, geschweige denn auf der Intensivstation gestorben. Und selbstverständlich gibt es kein Material und ich will mich hier auch nicht als den Bescheidwisser in allen Fragen darstellen. Selbstverständlich dürfen wir davon ausgehen, dass ein Teil beraten wurde, gedrängt wurde oder durch die Internalisierung von Fremdzwang in Selbstzwang gesagt hat, ach nein, da muss ich nicht auch noch hin, ins Krankenhaus, in die Intensivstation. Was stattgefunden hat, ob das Wort jetzt zu hart klingt oder nicht, ist objektiv eine stille Triage unter den Vorzeichen einer öffentlich geführten Triage von all den Ethikkommissaren, die uns doch mal die Gretchenfrage gestellt haben, wie würdest du dich denn verhalten, wenn an der Maschine ein 82-Jähriger mit 27 Vorerkrankten hängt und dann wird ein 42-Jähriger und der muss in der Geschichte immer auch noch Familienvater sein, damit er verheiratet ist und eine treue Gattin zu Hause hat, um das noch ein bisschen mehr aufzuplustern, wie würdest du dich denn verhalten? Und diese Frage als Permanenz wird Auswirkungen auf den Umgang mit dem Sterben und den Alten in Zukunft haben. Keine für die Weltmarktkonkurrenz in Gewicht fallender Sektor der industriellen Produktion musste wegen der Pandemie geschlossen werden. Geschlossen wurden temporär Randbereiche und diese überwiegend aus der Sicht auch der Kleinunternehmer ganz gut subventioniert. Die Bewirtschaftung des Menschenmaterials ist so gesehen geglückt. Dies ist eine schärfere Kritik, von geglückt zu sprechen, als von missglückt oder von Staatsversagen. Die Bewirtschaftung des Menschenmaterials durch den kapitalistischen Staat hat ja deswegen diese relative Kompliziertheit oder, wenn wir das nicht genau in Worte fassen können, sagen wir meistens diese Dialektik, den Trick kennt ihr wahrscheinlich alle, dass sie tatsächlich der Staat lebensschützend und lebensvernichtend zugleich ist. Dass wir überhaupt nicht als Einschränkung von Freiheit oder so etwas thematisieren würden, wenn der Staat etwa vorschreibt, aus meiner Sicht ja falsch, weil zu schnell erlaubt, auf welcher Straße man mit in welchem Tempo Auto fahren darf. Die Gurtpflicht hatte, als ich ein jüngerer Mann war, mal zu einem Massenaufschrei von Männern, das sei das Ende der Freiheit, man sei im Auto gefesselt und so etwas beigetragen. Das hat sich inzwischen ein bisschen beruhigt. Aber auch zum Beispiel so eine Veranstaltung wie der TÜV ist eine lebensschützende, wie das Verbot, in bestimmten Gewässern zu arbeiten oder auch einige Arbeitsschutzverordnungen oder Sachen, die Formaldehyd und Asbest, also Verbote betreffen. Auch der Umgang mit Sucht und Rauschmitteln, die staatliche Definition, dass ich mir die Birne zuschütten darf mit Alkohol, aber mit Kokain eher ein bisschen mich verstecken muss und so, das ist staatliche Bewirtschaftung von Menschenmaterial. Und die schönste, neueste Variante, die nicht Lüge ist, sondern Zynismus, und Lüge und Zynismus ist etwas Unterschiedliches, lautet, das deutsche Militär muss Drohnen anschaffen, um seine Soldaten besser zu schützen. Das ist nicht nur Lüge, versteht ihr? Es sterben mutmaßlich Soldaten weniger, wenn die Drohnen ihr Geschäft erledigen. Und gleichzeitig ist der Staat Austeiler von Tod, also Abschiebung, Abschottung, 10 Jahre weniger Lebenserwartung der unteren Schichten der Gesellschaft, wobei das schon wieder beschönigende Fälschung enthält, denn in vielen Bereichen oder Sektoren der Industrie ist die Lebenserwartung eher 15 bis 20 Jahre niedriger und so weiter in speziellen Berufen und Berufskrankheiten. Wir können also, bevor wir uns dem nicht unwichtigen graduellen zusagen, es stimmt und es ist etwas in ganz falscher Weise Dankbarkeit erzeugen. Das es stimmt, ohne die staatlichen Verordnungen und Maßnahmen wäre die Zahl der Toten aus Anlass dieser Pandemie mit dem Faktor X multipliziert worden. Die staatlichen Maßnahmen, nicht präzise planbare, aber ungefähr in Kauf genommene gegenwärtige Resultate in Deutschland von 95.000 Toten. Vor einem Jahr, als ich hier war, lag die Zahl, glaube ich, knapp unter 10.000. Das ist das Resultat eines Konzeptes Und eigentlich möchte ich mal sagen, eines Plans, aber in dem Wort Plan schwingt erst seit jüngerer Zeit ein verschwörungstheoretischer Aspekt mit, wie in dem Wort Elite auch, das ich vor einigen Jahren ziemlich freimütig und richtig auch verwendet habe. Eines Plans ist Resultat eines Konzepts oder Plan einer kontrollierten Durchseuchung, einer das Gesundheitssystem und die intensivmedizinischen Kapazitäten nicht überlasteten Durchseuchung und Todesrate. Ich betone nochmal, nicht überlastet unter den Vorzeichen der stillen Triage und nicht anders. In der Gesellschaft mehrheitlich herrscht dieses fußt und damit birgt es ja wieder empirisch Zutreffendes, also Wahrheit, wenn es seine Wahrheitssuche auf den Vergleich bezieht. Der Vergleich ist bekanntlich der größte, der wirkmächtigste Faktor, sich den angebotenen Alternativen zu unterwerfen und sein Denken unfrei zu machen. Das liegt im Vergleich. Aber es stimmt ja, wenn man sich einmal auf die Logik des Vergleichs, die wir ablehnen müssen, bezieht, dann ist die Todesrate woanders in anderen Industrienationen höher als in Deutschland. Absolut und immer gerechnet auf die Einwohnerzahl. Das temporäre Experiment der ungebremsten Durchseuchung, wie wir es in Großbritannien beobachtet haben, mit dieser Eskalation der Schwerkranken und Toten, wurde so nicht veranstaltet in Deutschland. Die tödlichen schwedischen Experimente, 9,5 Mal mehr Tote pro Einwohner als in Norwegen, also zwei Staaten mit gut vergleichbarem Reichtumsniveau und ich glaube 8 Mal mehr, hoffentlich vertue ich mich empirisch jetzt nicht, als im benachbarten Dänemark. Die Leugnung der Gefährlichkeit des Virus, wie etwa durch Trump oder Bolsonaro, gab es so nicht. Und eine temporäre Stilllegung auch von Schlüsselindustrien und einen wirklich harten Lockdown, wie in etwa Frankreich oder Spanien erlebt haben, ebenfalls nicht. Das alles verschmilzt im ersten Zug zu dieser schrecklichen Formel, wir sind doch ganz gut durch die Pandemie gekommen. Das ist eine objektiv opferverhöhnende, aber geschult am Vergleich oder Relativierung geborene Sache. Es kann sie auch zu einer im Wesen substanzlosen und dem Paradigmen des sogenannten kritischen oder investigativen Journalismus folgende Kritik oder Unzufriedenheit oder Genörgel verdichten. Also zu einem Bescheidwissen, das sozusagen das Wesen der staatlichen Bewirtschaftspolitik nicht begreifen will und auch gar nicht kann. Dann weiß man Bescheid, dass Spahn zuerst das Virus verharmlost hat und dass es auch eine Stellungnahme gab, dass die Masken nicht bringen und dass die Masken zunächst nicht da waren und dass daraus die Herrschaft doch den Schluss ziehen musste, dass bestimmte Erscheinungen der Globalisierung korrigiert werden müssen zugunsten von nationaler Produktion, auch wenn die teurer ist. Später dann diese ganze substanzlose Kritik am Flickenteppich. Es schien mir, dass überhaupt kein Fernsehjournalist nicht mehr am Flussufer eines Bundesland-Grenzflusses stand, um dem Publikum zu erklären, man müsse nur über die Brücke gehen und dort sei der Hundefriseur auf und hier zu und jetzt sind wir alle verwirrt. Dann musste die Hundefriseusin auch noch interviewt werden, dass sie extra einen Raum eingerichtet hat, um die kontaktlose Übergabe des Köters zu ermöglichen, musste noch ein bisschen erzählen, wie tierlieb sie ist und wir fanden alle Maßnahmen undurchschaubar und ungerecht. Diese Rolle spielen auch die Korruptionsfälle. In einer Gesellschaft, die im Prinzip die Bereicherung ist, sich über die paar Hanseln von der CDU zu echauffieren, die sich ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen in die Tasche gesteckt haben, das zeigt doch eigentlich nur, dass die Korrupten, die Unfähigen sind, sich auf legale Weise Millionen anzuschaffen und nicht viel mehr. Vor allen Dingen aber, Der größte Einsehensambo in diesem Genörgel war, glaube ich, jedenfalls gingen da die Werte so massiv runter. Bis dahin habe ich ja sehr oft gelesen, dass Spahn sich ärgern müsse, dass er den zweiten Mann im Team Laschet da gegeben hat und dort eigentlich die Verkörperung der Kanzlerschaft wäre. War das wohlstandschauvinistisch durchtränkte Argument, Deutschland ist bei der Impfstoffbeschaffung nicht Weltspitze. Israel, USA sind weiter, Großbritannien ist weiter. Gerade haben wir die noch die Pest an Hals gewünscht mit dem Brexit, jetzt sind die mit der Impfstoffbeschaffung weiter. Damit gerät eigentlich alles aus den Fugen, was überhaupt kritisches Denken ermöglicht, nämlich, dass linkes Denken bedeutet, den deutschen Kapital Niederlage an die Backe zu wünschen. Niederlage. Dass wir uns freuen würden, wenn der aufgeflogene Betrug bei Benz und VW dazu führen, dass andere Weltmarktanteile gewinnen. Dass wir uns freuen würden, wenn in der Konkurrenz der Subventionierung der großen Fluggesellschaften endlich mal die Lufthansa baden geht und nicht Air France oder KLM oder denkt euch aus, meinetwegen, man muss zu Kompromissen bereit sein, auch irgendwas Kuwaitisches. Die Schädigung des Wirtschaftslebens, des nationalen Kapitals ist sowohl Voraussetzung für emanzipatorisches Handeln als auch, wenn diese alte Vokabel vom Hauptfeind im eigenen Land noch irgendeine Bedeutung hat, oft emotionales Anliegen. Was ich jetzt geschildert habe, ist sozusagen eine Oberflächen, eine Propaganda, eine Bewusstseinsformschilderung. Dass aber die Bewirtschaftung des Menschenmaterials, und das werden wir nachher ja etwas mehr vertiefen, möglich ist, fußt nicht in erster Linie auf Unwissen und Manipulation, sondern es fußt darauf, dass in einem langen historischen Prozess die Lohnabhängigen selbst zu einer Verhärtung oder Selbstadelung entlang des Spruches, das halte ich alles aus, erzogen wurden. Selbstverständlich sind Lohnabhängige und insbesondere solche wie in dem Wanderarbeiterbuch, man würde dasselbe ja finden, wenn man das Ruhrgebiet um 1890 machte oder so etwas. Selbstverständlich sind Lohnabhängige Zwängen ausgesetzt. Selbstverständlich gab es immer wieder historische Situationen, in denen Menschen, um nicht zu hungern, ihr Wohngebiet, ihr merkt, ich umschiffe das Wort Heimat immer noch, ihr Wohngebiet verlassen mussten, um überleben zu können. Ja, der war eine meiner härtesten Kritiken an deinem Buch ist, 5-mal fällt das Wort Heimat. Ne? Da hättest du auch ein bisschen besser aufpassen können. Ne? Aber wir wollen ja jetzt nicht kleinlich werden. Ne? Außerdem, manchmal steht da auch Ausbeutung, wo Überausbeutung die richtige Vokabel wäre. Aber das wollen wir ja gar nicht. Es ist alles nur denkbar unter der Prämisse, dass dieses eine Wahrheit ist. Menschen konnten sich in den Ostgebieten oder wo sie herkamen, ins Ruhrgebiet, nicht mehr ernähren. Sie hatten zeitweise die Wahlhoffnung, Projektionen, Vereinigte Staaten von Amerika oder eben Ruhrgebiet zu anderen Zeiten und mussten sich den Bedingungen unterwerfen. Das ist die eine Seite. Und sie sind wirklich begleitet worden von mörderischen Ärzten und Ärzteschaft, die immer wieder zu beweisen versuchte, wenn da welche krepieren vor der Zeit, das muss mit deren Anlagen, mit ihren Genen zu tun haben, mit ihren Vorfahren, die an sowas auch schon gestorben sind. Und die ja tatsächlich, weit vor dem Nationalsozialismus, hatte die Ärzteschaft in der Mehrheit als Ideal, dass das Leben so dauert, wie das Erreichen bis zum Erreichen des Rentenalters. Und das ist tatsächlich natürlich für den Kapitalismus die günstigste Form der Verwertung der wahren Arbeitskraft und haben sich auch Nationalsozialisten auf die Fahne geschrieben, aber war vor dem schon da. Aber zugleich gibt es diese bedrückende Transformation von Fremdzwang in Selbstzwang. Dieses bedrückende Liedgut der Bergarbeiter, dieses bedrückende, nur unter Tage erlebt man wahre Kameradschaft, dieses bedrückende Liedgut und natürlich damit auch Ideologie der Menschen, die zur See gefahren sind, dass sie den blanken Hans nicht fürchten und die Stirn bieten und dass zu diesem aufregenden Beruf nun mal gehört, dass periodisch Menschen ertrinken, die bedrückende Apologie der chemischen Industrie und die bedrückende Apologie der Frauenarbeit. Wer sich damit beschäftigt, und in meinem Buch gibt es ja extra ein Kapitel zu dem großartigen Autor Wolfgang Kien, die Arbeit des Körpers, Geschichte der Vernutzung, und der tut das eben in dieser nicht romantisierenden Weise. Jeder Linke befindet sich immer in einem unauflösbaren Changieren, Spagat. Auch das sagen wir, wenn wir nicht genau weiter wissen, nennen wir dialektisches Denken. Nämlich die Parteinahme für die Opfer kapitalistischer Produktionsweise auf der einen Seite und der Redlichkeit auf der anderen Seite, ihre Hässlichkeit nicht zu verschweigen. Er unterscheidet sich in der Feststellung der Hässlichkeit, also der Denunziation des vorsichtigen Menschen auf der Arbeit als Weichei, als Drückeberger, als hast wohl Angst vor XY. Ich selbst habe ja auch Industriearbeit gemacht. Ich habe das tausendfach erlebt, wirklich tausendfach. Die einfachsten Sachen, dass man einen Motor nur auswechselt, wenn ein größerer Stromkreislauf unterbrochen wurde, wird gekontert mit Auswechseln. Das haben wir immer so gemacht, das trennen wir hier mal eben. Also in ganz vieler Hinsicht einfach. Diese Transformation, diese Verachtung von Schwäche, das ist genau das, was jetzt die Wirkung erzielt. Es ist super wichtig zu beobachten, einer der berühmtesten Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, außer euren Freien Wähler da in Bayern, das ist ja der Chef der Freiheitlichen in Österreich, Kickl. Der prozessiert gerade gegen jemanden, der behauptet hat, vielleicht hat er sich im Geheimen auch impfen lassen. Und der hat damit den größten Zuspruch empirisch erforscht, schreibt Erwin Ries, ich adaptiere, unter den männlichen, körperlich arbeitenden Facharbeitern und angelernten Arbeitern in Österreich. Sich diesem Phänomen zu stellen und zu sagen, das will ich ergründen. Dazu bedarf es so etwas wie Kritik der Bedürfnisse in nicht romantisierender Absicht. Was ich, wenn ich jetzt nicht mit der Zeit zu knapp geworden wäre, versucht hätte noch zu sagen, ist, wir hatten durch die ganze Zeit, speziell eigentlich seit dem Herbst letzten Jahres, eine komplett eindimensionale Polarität in Deutschland. Nur durch diese eindimensionale Polarität, Merkel, die Vorsichtige, die Umsichtige, die Melanie Brinkmann zu ihren Beraterin zählt und so weiter und so weiter, versus die Rebellen dagegen, die Mehrheit der Ministerpräsidenten einschließlich des Linken, die Mehrheit der Ministerpräsidenten einschließlich des Grünen, aber auch die Virologen, die politischen Virologen vom Steiger-Streeck oder Schmidt-Chanasit, oder noch ein paar Grad härter, Klaus Stöhr. Oder sogar die Virologen, die, da gebe ich zu, etwas außenseiterisch, aber groß gesponsert zum Beispiel von Hamburger Abendblatt mit der Barrington-Erklärung, also dem Postulat der kompletten, ungebremsten Durchseuchung aufgelaufen sind. Und dem Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, der 42 medizinische Verbände hinter sich gebracht hat, dass diese Politik zu vorsichtig sei, zu wirtschaftsfeindlich und selbstverständlich in Kombination mit der Rhetorik der FDP ist das betrieben worden, selbstverständlich in der Tradition der FDP und in ihrem Sozialdarwinismus und ihrer Hegemonie in großen Teilen der Ärzteschaft. Diese eindimensionale Polarität, die hat zunächst noch nicht voll durchgeschlagen, sondern voll durchgeschlagen hat sie im Frühjahr diesen Jahres. Und natürlich am meisten durchgeschlagen hat sie durch die Entscheidung des 3. März, in denen die Herrschaft ihr eigenes Regelwerk unterlaufen hat, in dem die Herrschaft selbst gesagt hat, die Inzidenzen werden abgewertet, der automatische Lockdown erfolgt nicht mehr bei 35 oder 50. Und das findet heute zugespitzte Fortsetzung und das werden wir dann im prognostischen Teil ein bisschen erörtern.